Wenn du 100 Jahre alt wirst, will ich 100 minus einen Tag leben, dann muss ich nie ohne dich sein. Aus Walt Disneys Winnie Pooh von 1977 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt der Mann, dessen Name immer klingt, als würde man ihn für einen Boxkampf ankündigen, Marc Mauritius Quambusch. Moin Diggi.
Hallo und herzlichen Glückwunsch, sozusagen hätte ich jetzt fast gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Wir wissen noch nicht wozu, aber ich gratuliere mal. Und ja, ich finde das völlig angemessen, wenn man mich für einen Boxkampf ankündigt. Super Schwergewicht bin ich ja schon, ein großes Ego habe ich auch. Wenn ich jetzt auch nur ansatzweise sowas wie koordinative Fähigkeiten hätte, wäre ich wahrscheinlich ein hervorragender Boxer.
Du bist halt der totale Bewegungslegastheniker, ne?
Wie wir in der letzten Sendung schon festgestellt haben, sehe ich aus. Also wenn ihr Frankenstein boxen sehen wollt, vielleicht würden dafür Leute ja Karten kaufen. Ich freue mich hier sehr, wieder stellvertretend da zu sein, weil Feline ja immer noch im Knast sitzt.
Ja, aber es geht ihr gut da im Knast. Sie hat 3 Mahlzeiten am Tag, hat Freunde gefunden. Alles
ja,
gut.
Das ist auch sehr schön. In der Kantine haben sie gefragt, ob sie das Essen zum Mitnehmen oder zum...
Uha, das ist ja wahnsinnig witzig.
Ja, es gibt einen Grund, warum ich nicht auf der Bühne stehe. Also ich bin halt einfach nicht komisch.
Du könntest Tänzer werden. Mir hat ja gestern irgendwie deine Frau geschrieben, nachdem wir beim letzten Mal im Podcast ein bisschen über dich hergezogen haben, und hat gesagt, sie möchte bitte ganz kurz korrigieren. Du bist nicht beweglich wie eine Eisenbahnschiene, weil Eisenbahnschienen ab einer bestimmten Länge sich verhalten wie gekochte Nudeln.
Das stimmt. Meine Frau ist ja Bahnbauingenieurin und kennt sich also mit Eisenbahnschienen hervorragend aus. Deswegen kannte ich diese Info schon. Tatsächlich sind die wohl sehr beweglich.
Ich war total angefixt ab dem Moment mit der Information. Ich so, echt? Sie so, ja. Und ich so, mehr Information. Ich werde das recherchieren und dann werde ich das im Podcast lang und breit erzählen, warum sich Eisenbahnschienen ab einer bestimmten Länge, Grüße gehen raus an Sabrina Quambusch an dieser Stelle. Erklär doch mal bitte, damit ich das weitererzählen kann. Finde ich das total geil.
Vielleicht solltest du Sabrina dann in den Podcast einladen, aber Sabrina ist nicht dafür bekannt, dass sie besonders gut Geschichten erzählen kann.
Das stimmt, aber man knipst sie an, sie fängt an zu erzählen, dann haben wir 11 Stunden Podcast und dann wissen alle alles über die Bahn.
Das stimmt, aber sie fängt hinten an zu erzählen. Also das ist mal so, meine Frau erzählt Geschichten immer. Ist das jetzt gemein, dass ich das mache? Ja, natürlich ist das gemein, aber es ist irgendwie, das will man auch hören. Meine Frau fängt immer Geschichten an, von hinten zu erzählen. Also anstatt, dass sie so in Headlines erzählt und sagt, Mensch, ich habe jemanden getroffen, der hat mich sehr beeindruckt. Und dann eine Subline zu machen und dann erzählt sie die Geschichte, fängt sie dann irgendwann an zu sagen, dass sie Nudeln kaufen war. Und ja. Da wurde dann aber noch jemand...
Sie erzählt die Geschichte halt in Echtzeit.
Genau, in Echtzeit und von hinten. Und aber ich liebe sie sehr, aber Geschichten erzählen kann sie nicht. Aber sie hat sehr, sehr, sehr viel Ahnung von Bahnbauen, ist eine unfassbar gute Ingenieurin und ist auch die bei uns im Haushalt, die immer, wenn etwas kaputt ist, das repariert, weil wenn zum Beispiel der Staubsauger kaputt ist, weil etwas nicht funktioniert, bin ich so der Typ, der wütend ist, schreit und den Staubsauger gegen die Wand schmeißt, während meine Frau sich dann hinsetzt und sagt, okay, was könnte kaputt sein, dann nimmt sie einen Teil raus, dann guckt sie sich das an, dann setzt sie es wieder zusammen. Ich bewundere das sehr, weil das fehlt mir völlig. Geduld ist nicht meine Stärke.
Sie ist halt bei euch bei diejenige mit den dickeren Eiern. Gestern war ja Football und zur zeitlichen Einordnung, heute ist Montag, vor dem Donnerstag, an dem ihr das hören werdet. Und wir haben Football geguckt am Wochenende und ich habe ja gesagt, ich schmeiß dieses Jahr eine Super Bowl Party. Und sie hat gesagt, das wird super. Dann wird der alte Mann, damit meint sie dich, dann wird der alte Mann irgendwie vor Kickoff schon eingeschlafen sein auf dem Sofa und wir beide werden rumpöbeln. Und genauso wird es auch sein.
Na, ich möchte korrigieren, ich schlafe im ersten Viertel ein.
Oho!
Ja, das schaffe ich dann noch so. Aber ansonsten stimmt die Geschichte relativ gut. Aber, das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, weil wir zeichnen den Montag auf, weil wir am Dienstag und Mittwoch auf Terminen in Köln sind und eine größere Produktion machen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast, so wie er jetzt ist, hört, ist alles gut gegangen. Wenn wir grandios gescheitert sind, dann müssen wir den leider nochmal neu aufnehmen. Und,
aber das wird dann ja keiner hören.
Das wird dann keiner hören. Also das heißt, es wird dann der geheimste Podcast aller Zeiten werden.
Es wird eine Mischung aus beidem. Wir werden grandios scheitern und ich werde es trotzdem hochstellen, weil wir keine Alternativen haben, weil wir danach weg müssen.
Und rein grammatisch wäre es dann, wir werden diese Produktion dann schon aufgezeichnet haben.
Futur 2.
Futur 2, eine der schönsten. Ich nutze die nie. Eine Ex-Freundin von mir war totaler Futur 2 Fan, weil es auch wirklich ein sehr schönes Tempus ist, aber man nutzt das irgendwie nie. Aber es ist sehr schade, weil Futur 2 kann viel.
Wusstest du? Nein, weißt du nicht. Wir wurden darauf angesprochen, dass du sehr viel über deine Frau, / Ex-Frauen im Podcast sprichst.
Es könnte daran liegen, dass ich sehr viele davon habe und deswegen irgendwie immer sehr, sehr viel, sehr viele Ex-Freundinnen in meiner, es ist jetzt, das klingt komisch, ne?
Nein, erzähl weiter von deinem wahnsinnigen Charme und deinen sehr, sehr vielen Ex-Freundinnen.
Ich bin ein sehr charmanter Typ, muss man dazu sagen.
Und bis man dich näher kennt.
Bis man mich kennenlernt, deswegen habe ich so viele Ex-Freundinnen, weil die mich immer kennenlernen und dann stellen die fest, auch der ist doch doof, der Quambusch. Aber wir werden also grandios nicht gescheitert sein, wenn ihr diesen Podcast in der Form hört.
Oh, grandios scheitern. Kann ich kurz erwähnen, dass wir gerade googeln mussten, wie man die Motorhaube der Karre aufbekommt, die ich momentan fahre?
Das stimmt.
Was ich echt affig finde. Gibt es nicht so einen Männer-Ehrenkodex? Den hast du gar nicht, ne? Für dich, dass du denkst, oh Gott, das enteiert mich jetzt ja völlig, dass ich nicht weiß, wie eine Motorhaube aufgeht.
Doch, ich habe diesen Ehrenkodex total, echt? Aber mir fehlen die Skills. Das nützt ja nichts, weißt du? Also ich könnte ja den Ehrenkodex von einem Samurai haben, wenn ich keine Schwertkunst, Kampfkunst, also das
nein,
nützt
halt
nichts. Also so, weißt du, Hawachu!
Ich meine, super Podcast-Folge. Macht dir das was aus? Nee, oder? Also solange ich dich kenne, macht dir das in Wirklichkeit aus?
Nee, ehrlich gesagt finde ich, ich bin mir meiner männlichen Rolle relativ bewusst. Also es gibt halt Sachen,
ja, du hast ja auch sehr viele Ex-Freundinnen.
Ich habe auch sehr viele Ex-Freundinnen.
Das müssen wir nochmal erwähnen an dieser Stelle. Marc hatte schon sehr viele Frauen.
Nee, und ich definiere meine Männlichkeit tatsächlich überhaupt nicht über was machen. Weil ich
nicht kann.
Genau, weil ich es einfach nicht kann. Mein Vater war genauso ein Trottel. Ich bin einfach aufgewachsen in einem Trottel-Männerhaushalt, was sowas angeht. Und mein Vater war extrem gut drin und diese Skills habe ich geerbt. Wenn er etwas nicht konnte, Klammer auf, das war sehr viel, irgendeinen zu finden, der das für ihn löst. Und das kann ich auch sehr gut. Deswegen habe ich sehr gute Skills, Leute zu irgendetwas zu bewegen. Und ich definiere mich tatsächlich nicht in meiner Männlichkeit über, ich bin so total nackt, muskulös und schraubern irgendwas rum, weil es einfach auch albern wäre, weil ich meine, ich kann gerne nackt irgendwo rumlaufen. Das war ein schönes Bild. Das wäre nicht sonderlich muskulös und wenn ich da noch an etwas schraube, wie ein uns allen bekannter Kollege mal sagte, wenn ich anfasse, ist es, als wenn zwei andere loslassen.
Das war ich, ne?
Vielleicht.
Ich meinte irgendwann mal zu dir, Alter, wenn du anpackst, ist es, als wenn fünf andere loslassen.
Ja, fünf waren es gut. Also das auch alles über meine maskulinen Tätigkeitsskills definiert. Aber tatsächlich finde ich das, ich verstehe das total, wenn sich so Männer über so männliche Rollenklischees irgendwie definieren. Das finde ich nur, das bin nicht ich und ich finde es auch ein bisschen albern, weil wenn meine Frau, die ja die wirklich deutlich bessere Schrauberin, Macherin und Ingenieurin ist, das macht ja sie weder weniger weiblich noch mich weniger männlich. Ich kann das halt nicht. Also ich bin auch noch eine unfassbar faule Sau dazu. aber ich kann das einfach nicht. Dafür kann ich halt andere Sachen, die andere Leute nicht können. Deswegen hat mich das nie in so ein Männlichkeitsthema gebracht. Also ich habe nie gedacht, ich kann das nicht, ich bin unmännlich.
Nee, ich finde das ja auch tatsächlich nicht unmännlich, wenn Männer sowas nicht können. Weil dieses Attributieren von, der kann Dinge schrauben. Es ist geil, wenn Männer das können. Also das ist so, es finde ich aber auch geil, wenn Frauen das können. Ich finde zum Beispiel bei deiner Frau einfach der Shit, ist ja völlig egal. Wir müssen nochmal erwähnen, dass du auch eine Frau hast, viele Ex-Freundinnen hattest.
Meine Frau ist von allen Ex-Freundinnen die tollste. Und sie ist auch nicht meine Ex.
Das stimmt. Und du hältst es in der Ehe aus. Ich meine, das ist ja...
Ja, und sie vor allem.
Sie vor allem.
Das muss man das auch mal offen...
Vor allen Dingen. Ich habe ihr in der Danksagung des Buches dafür gedankt, dass sie es mit dir aushält, weil einer muss.
Das stimmt. Das ist also, wer die Danksagung noch nicht mal liest, der oft Danksagungen in Büchern nicht, die lohnen sich wirklich zu lesen. Die sind sehr aufschlussreich irgendwie.
Von Unkaputtbar übrigens.
Ja, ich bin auch... ich bin ja auch eine Dankbarkeit für mich drin. Ich war sehr gerührt, als ich die gelesen habe.
Ja. Das war ganz süß. Ich habe einen Anruf von Hilly bekommen. Das ist meine Nachbarin, die Nachbarin meiner Eltern, die 82 Jahre alt ist. Hilly ist einfach der geilste Mensch der Welt. Ich möchte so sein wie Hilly, wenn ich 82 bin. Hilly ist so ein Althippie irgendwie, ganz wunderschön und sehr pleatsch und sehr offen und so. Und die hat auch gesagt, ach Mensch, ich hatte Pipi in den Augen.
Ich habe Hilly auch mal kennengelernt. Also ne, ich kenne sie natürlich nicht so gut wie du, aber ich habe sie auch so, glaube ich, 3-4 Mal getroffen oder so. Also Hilly ist einfach wirklich der Shit. Also wirklich. 82 sagst du, ist sie?
Ist
also,
gerade 82 geworden.
So, ich möchte wirklich, ich bin halt mit in meiner Familie waren halt alle Alten sehr alt. Also die waren auch toll. Mhm. Meine Oma, ich habe meine Oma geliebt. Meine Oma war der einzige Mensch in meiner Familie, der mir wirklich was bedeutet hat. Und die war auch toll, aber die war halt alt. So. Und Hilly ist halt Rock'n'Roll alt. Also ich kenne auch keinen Menschen wie Hilly. Also wirklich, ich kenne keinen, der so ist wie Hilly.
Hilly ist der Hammer, weil sie auch so, so eine Alt-68erin quasi, absolut Flower Power immer noch, auch so mit Peace-Zeichen um Hals und Blümchen im Haar und alles ist sehr, sehr bunt und es ist überall, dann hat sie, Weihnachten ist sie immer hier, dann hat sie immer so eine Glitzerjacke an, ist einfach, ich möchte jetzt mit 39 so fit sein, wie Hilly es jetzt gerade ist mit 83.
Ja, und ich mit 51 bin ich meinem Ansatz so fit.
Ich möchte cool altern. Hast du Angst vorm Alter, sag mal?
Ja. Ja? Also jein.
Haben wir schon mal gesagt, wie alt du bist?
51 bin ich, weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber ansonsten, ich bin 51 und es ist eine Mischform. Ich finde, Altern ist sehr schön, weil man über ganz viele Sachen inzwischen ruhig denkt, die man früher, den ich so mit Anfang 20 oder mit Ende 20 habe ich so meine ersten Job in Führungspositionen gehabt und so und war total aufgeregt und happy. Alles war bedrückend und schlimm und schwierig. Und heute sind da so Sachen, die mich früher völlig aus der Bahn geworfen haben, wo ich sage, okay, ich gehe mal eine Nacht ins Bett, schlaf mal eine Runde und dann gehen wir das morgen mal an. Und früher war das immer ein Weltuntergang. Das ist fantastisch. Was halt nervt, ist das Körperliche so, ne? Also ich merke halt schon, dass ich mit 51 nicht mehr so fit bin, wie ich halt mit 22 war. Und man hat halt so allen Scheiß wie Bluthochdruck und man so ein Quatsch. Oder jetzt war ich letztens zum ersten Mal bei der Prostatavorsorge. Falls ihr auch Männer sind, übrigens ab 50 Prostatavorsorge, macht es. Das tut überhaupt nicht weh, ist super angenehm. Ist super angenehm.
Moment, ja, wie kommst du da wieder raus?
Nein, ist überhaupt nicht unangenehm, wollte ich sagen. Und ist super angenehm, weil man dann, super angenehm, weil man danach weiß, man hat keinen Krebs. Und so Geschichten macht man jetzt halt, aber das ist halt nicht sexy, ne? Also sagt er, was hast denn du gemacht irgendwie? Ja, ich war am Wochenende richtig schwer saufen und wir haben gefeiert. Ist halt irgendwie cooler, als zu sagen, ja, ich war da bei der Prostata-Vorsorge und demnächst gehe ich nochmal zum EKG, was mein Herz so sagt. So mittelsexy.
Mittelsexy. Ich habe das immer, ich muss mich auch ein bisschen lachen, weil wir kennen uns ja nun auch schon 1 Milliarde Jahre. Und wenn man sich dann so auf dem Montag, du mich morgens anrufst, um mich abzudaten, was A für den Tag und dann B für die Woche ansteht und was ich nicht alles noch an Aufgaben zu erledigen habe und so. Und dann du immer einfach klingst, als wenn du direkt aus dem Eimer gezogen wurdest. Ich mir dachte, Digi, bist du krank? Und du sagst, nee, ich bin verkatert. Hast du gestern gesoffen? Nee, Freitag, so ungefähr. Ne? Ja. Man braucht mittlerweile 2-3 Tage, um wieder fit zu werden. Ich finde, mich nervt das Altern gar nicht, im Gegenteil. Ich finde es ja ganz geil. Ich werde ja nächstes Jahr 40 und finde das irgendwie so abgefahren, weil ich mich A, nicht wie 40 fühle und B, weil das als Frau irgendwie ganz cool ist. Was ich aber habe, ist, dass ich seit 1-2 Jahren ständig übers Sterben nachdenke. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich hoffe, das geht wieder weg. Du hast mir ja mal gesagt, das hattest du um die 40 auch. Und ich kenne auch viele, die auch sagten, ja, das ist so typisch, so Midlife-Crisis-mäßig. Wo ich dachte so, ja, aber muss ich mir da nicht eine geile Schnalle anlachen und ein fettes Auto fahren? Stattdessen denke ich so, oh nein, was ist, wenn ich morgen tot umkippe oder du oder was ist so. Und das ist kurz vor belastend. Also ich denke einmal am Tag darüber nach, was ist, wenn man jetzt tot umkippt.
Ja, das ich kenne das. Ich hatte das auch, habe das auch noch manchmal, hatte das aber eine Zeit lang auch sehr viel und habe dann irgendwann immer, hätte es morgens so im Halbschlaf, habe ich dann gedacht so, ach, was ist eigentlich, wenn du eines Tages nicht mehr aufwachst? So. Und wie ist das dann? Weil ich halt, Sterben ist sowas Abstruses, finde ich so. Weil Sterben ist halt so, also man kennt halt nur sich, man kennt halt nur so seine Welt. Also ne, man ist so, die Welt besteht ja, wenn man ehrlich ist, nur aus einem selbst. So alles andere ist ja wie in so einem Film, nur dass es halt in 3D ist und irgendwie wehtut, wenn es irgendwie dir auf die Schnauze haut. Aber ansonsten besteht ja die Welt nur aus dir. So. Und die Vorstellung, dass du irgendwann weg bist, finde ich total abstrus.
Ja, ich hab vor dem Sterben selber eigentlich gar keine Angst. Im Gegenteil denke ich teilweise, ach, wenn das irgendwann mal soweit ist, würde ich den Prozess gerne mitkriegen. Und zwar nicht, dass man schreiend irgendwie dann die letzten 8 Stunden verbringt, sondern ich hoffe so ein bisschen auf einen, man kriegt es irgendwie in irgendeiner Form mit. Aber ich habe momentan so, dass ich denke, oh Gott, es ist noch so viel Leben da und ich muss es jetzt in meine potenziell letzten 40 Jahre quetschen, weil die erste Hälfte meines Lebens ist jetzt vorbei. Und das ist natürlich irgendwie ist das Quatsch. Einerseits, andererseits denke ich auch, weil ich auch aus dieser super scheiß Beziehung rauskam und einfach so das Gefühl habe, mir ist so viel Zeit geraubt worden, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ganz viel hochqualitativen Shit in mein Leben laden, damit, wenn ich übermorgen tot umfalle, ich wenigstens sagen kann, es hat sich gelohnt. Und ich habe diesen Punkt noch nicht, an dem ich sage, so jetzt werde ich langsam lebensmüde. Mhm. Es gibt ja, ich habe das, da sind wir wieder bei Hili, Hilis Mutter hatte das zum Beispiel auch, oder ich kenne viele ältere Menschen, die dann irgendwann gesagt haben, so, es langt jetzt auch. Und an diesem Punkt bin ich natürlich überhaupt nicht. Ja. So, und denkst du, oh Gott, ich muss aber noch.
Ich kenne das total, weil ich inzwischen so viele Sachen habe, wo ich denke so, oh, ich ertrage das, glaube ich, irgendwann nicht mehr. So jugendlicher Weltschmerz zum Beispiel. Also, ne, wie man, ihr wisst das ja selber, wie es früher war, als man zum ersten Mal damit 18, 19, 20 war man getrennt und die Welt ging unter und große Liebe und man wird nie wieder eine neue Freundin finden und so. Und das zu ertragen, ist halt irgendwie, das anzugucken, zu auseinandernehmen. Man möchte natürlich sagen, Mensch, Leute, mach dir keine Sorgen. Die Welt geht nicht unter. Du wirst einen neuen Partner finden und so weiter. Aber irgendwann denkt man sich so, oh, ich kann den Scheiß nicht mehr ertragen. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass man irgendwann die Schnauze voll hat. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch schön, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass du als Mensch dann irgendwann denkst, so, also dass du auch eine Chance hast zu sagen, ich gehe jetzt und habe alles erreicht. Und es ist ja noch so, Gott, ich bin jetzt 51, ich sag mal so, ich sag immer, Lemmy ist 70 geworden, das würde ich auch gerne schaffen. Drunter fände ich ein bisschen käsig, drüber wäre Bonus, nehme ich aber auch gerne mit. Und das sind noch 20 Jahre, das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn ich mir überlege, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist und was ich da noch schaffen kann, also so, dann habe ich noch irgendwie, und das sind hoffentlich noch 20 produktive Jahre. Ich glaube, realistisch ab 70 wird man dann wahrscheinlich nicht mehr so viele Sachen machen können und anstößen. Da ist man dann, glaube ich, irgendwann in so einem Landeanflug und genießt hoffentlich seine Rente am Strand von jetzt irgendwas. Jetzt
kriegen wir einen Shitstorm von den aktiven Rentnern .de, die jetzt irgendwie sagen, was heißt denn hier mit 70 ist man im Landeanflug?
Naja, also mit 70, also ich glaube, dass die, also ich definiere mich ja sehr stark über etwas bewegen. Also mir ist das, mein Leben wäre mir relativ Fahrt, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann was bewegen. Ich kann mit dir was bewegen. Ich habe ja noch einen Internetsender, für den ich arbeite, wo ich das Gefühl habe, da kann ich was bewegen. Ich habe einen Film über die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund gemacht, wo man sagen kann, okay, das kann dir keiner mehr nehmen. Also ich definiere mich schon sehr über Projekte und ich glaube halt nicht, dass ich mit 70 jetzt noch was anfangen würde, wo ich sage, das ist jetzt nochmal ein ganz neuer Scheiß. Wäre cool, wenn das so ist. Aber glaube ich halt nicht und meine Traumvorstellung ist halt nicht, ich sitze mit Brot und fütter die Enten am Teich. Das ist okay so für eine Stunde vielleicht mal, aber ich bin schon sehr gerne aktiv.
Das finde ich immer sehr witzig, wenn Leute fragen, wie wir uns auch in der Branche natürlich unser Rentenalter so vorstellen oder wie wir uns vorstellen, dass wir, ob wir vorgesorgt haben. Für die Rente.
Ja.
Und ich finde das mal ganz witzig, weil wenn ich dann antworte, und das werde ich auch gleich tun, alle immer so sind so, wie bitte, das ist nicht euer Ernst. Aber unsere Antwort ist ja immer, ja, wir arbeiten A, bis wir umfallen und B, unsere Altersvorsorge ist das, was wir tun. Also wir haben zwei Möglichkeiten, wir werden erfolgreich oder nicht. So get rich or die trying. Und da ich quasi mit deiner Rente bin, haben wir keine andere Wahl. Deswegen rocken wir auch so hart, weil entweder schaffen wir es oder wir verrecken dabei. Die beiden Möglichkeiten haben wir.
Genau, und ich habe aber auch alles mitgekriegt. Also meine Eltern, ich komme aus einem sehr reichen Elternhaus. Meine Eltern waren sehr, sehr reich. Ich bin in einem sehr teuren, großen Haus aufgewachsen. Ich
war sehr, sehr reich. Hattest du viele Ex-Freunde, also viele Frauen schon in deinem Leben? Weiß man da Näheres?
Ja, ein, zwei sollen da wohl schon mal gewesen sein. Nee, ich war als Kind ja total, also meine Eltern waren stinkreich, also wirklich sehr, sehr reich. Jetzt nicht Milliardär, aber schon mehrfache Millionäre.
Die waren wirklich sehr reich. Ich habe das Haus mal gesehen, alter Vater.
Also,
ne,
das ist so. Und die sind dann so, als ich so 15 waren, aus verschiedenen Gründen ist alles in die Hose gegangen. Und ich kenne halt das Leben mit Geld und das Leben ohne Geld. Und ich finde, das macht's nicht substanziell besser. Geld ist okay, wenn du es hast, weil die Abwesenheit von Geld macht dir viele Sorgen. Wenn du nicht weißt, wo du deine Miete bezahlen sollst, wenn du überlegen musst, welche der Rechnungen bezahlst und welche nicht, macht das ein Leben einfach scheiße. Aber wenn du, es gibt, glaube ich, eine Untersuchung, dass du ab 5.500 Euro sind es, glaube ich, netto, bis dahin hast du eine höhere hast du ein höheres Glücksgefühl.
Ja, ich glaube, ab 64.000 Euro im Jahr Nettoeinkommen erhöht sich das Glücksgefühl, das du erlebst, nicht mehr durch mehr
genau, Geld. Genau, weil es irgendwann halt auch egal ist, weil ich meine, du kannst, was willst du im Leben? Du möchtest regelmäßig mal essen gehen, möchtest dir keine Sorgen über Haus, Auto, Bahnfahrten, was auch immer machen, du möchtest in den Urlaub fahren, du möchtest dir deine Hobbys leisten können, so, aber ehrlich gesagt.
Und deinen Kindern was ermöglichen.
Was ermöglichen, so, also du möchtest halt einfach sorgenfrei sein. Ich glaube, das andere ist halt einfach Quatsch, ob du jetzt nochmal in 2 Wochen Urlaub auf Hawaii in dem teuersten Hotel, das ist okay, wenn du da nochmal auf die, was auch immer, das Pazifik irgendwie guckst aus dem 37. Stock. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich glaube, das macht dein Leben nicht glücklicher. Das schafft dir so Erlebnisse.
Ich glaube, Glück ist ja auch etwas, das wir auch so gnadenlos überschätzen. Also Zufriedenheit ist ja das, was wir eigentlich alle anstreben, glaube ich. Also natürlich ist Glücklichsein total geil, wenn du das Gefühl hast, so jetzt hast du so diese Hochphase, so wie beim frisch verliebt sein und so, oder gerade irgendwie hast du, keine Ahnung, ein fettes Projekt eingenapft oder so. Aber so diese Grundzufriedenheit, dass du dir nicht jeden Morgen Sorgen machen musst, dass du nicht irgendwie dir um Geld Gedanken machen musst, dass du keine existenziellen Gesundheitssorgen hast. Ich finde, daran merkt man immer, wie unglaublich unwichtig alles andere wird in dem Moment, wo es einem nicht gut geht.
Genau.
Also, oder wo du dir Sorgen machst um einen Menschen, den du sehr, sehr liebst, wo du denkst so, ja, okay, aber jetzt rückt halt alles andere in den Hintergrund, weil das einzig Existenzielle ist, dass es dir gut geht und deinem Gegenüber. Ne?
Und wir haben es halt alle nur geliehen und das klingt jetzt auch wieder wie so ein Kalenderabreißspruch, aber dadurch, dass ich ja früher mal Krankenpflegeausbildung gemacht habe, zwar die abgebrochen habe, aber die 1,5 Jahre gemacht habe, habe ich halt relativ viele Leute habe sterben sehen und die sind schon alle gleich. Also sterben ist halt nie schön. Man stellt sich das immer so romantisch vor, aber sterben ist eine sehr einsame Geschichte, weil egal wie eng deine Freunde sind mit dir, du stirbst immer alleine, so, weil der eine geht halt und der andere ist noch da.
Ich glaube, das ist bei allen existenziellen Sachen so. Du bist auch alleine krank, weißt du? Oder du bist auch alleine, du erlebst auch alleine Glück. Also das kann man zwar zu einem gewissen Maß teilen, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, alleine Urlaub zu machen oder alleine wegzufahren und so. Oder halt alleine irgendwie unterwegs zu sein. Und Menschen finden das häufig ganz merkwürdig. Und ich denke immer, ja, aber ich kann das, was ich suche im Urlaub und das, was ich da empfinde, nicht so richtig teilen. Und ich habe immer gedacht, das liegt an mir. Also ich kann das nicht so gut, dass ich da stehe und denke so, wir sehen doch beide nicht den gleichen Sonnenuntergang. Wir haben beide nicht die gleichen Emotionen, wenn wir hier gerade stehen. Wir erleben jeder von uns auf seiner eigenen kleinen Insel alles, was passiert. Und mit Glück hast du ein paar Verbündete im Leben, mit denen du das Gröbste so richtig teilen kannst. Weißt du, was ich meine?
Ja, da würde ich dir aber widersprechen, weil ich finde, Erlebnisse kannst du schon teilen. Also wenn du, also klar sieht jeder, also es ist ja auch tatsächlich wissenschaftlich so, dass jeder wirklich einen anderen Sonnenuntergang sieht. Aber trotzdem teilst du den Moment ja, auch wenn du den alleine genießt. Aber du kannst ja danach rausgehen und sagen, kannst danach reden und sagen, es war ein toller Sonnenuntergang. Also es ist ja wie ein Kinofilm, den du zusammen siehst.
Klar, du kannst das Erlebte teilen, du kannst drüber sprechen und das finde ich auch super. Aber trotzdem habe ich das, zumindest für mich, das Gefühl, dass du, das ist gar nicht deprimiert gemeint, im Gegenteil. So, aber dass du in den ganz stark emotionalen Ereignissen in deinem Leben halt, du bist eine Insel dann. Ja. Und das ist so, sterben tust du halt allein. Und jetzt wird das aber ein sehr deprimierter Podcast gerade.
Na, ich finde das gar nicht deprimierend, weil sterben gehört zum Leben dazu. Also das finde ich halt, ewiges Leben wäre ja auch schlimm. Also,
ich hätte aber richtig Lust auf 1000 Jahre, weil ich so neugierig bin. Ich würde gerne wissen, was ist in 100, in 500, in 10.000 Jahren, was ist da los?
Ja, ich würde auch gerne, aber ich hätte dann lieber, wenn ich mir was wünschen dürfte, lieber eine Zeitmaschine, weil ich finde, 500 Jahre Leben, puh, das ist schon sehr lang. Also,
siehst du, das habe ich nämlich gerade gar nicht. Ich habe gerade eher so ein, oh Gott, es ist bald vorbei. Und das stresst mich im Moment total. Und ich würde, wenn mir jemand garantieren würde, zu sagen, pass auf, hier hast du deine blaue Pille, die nächsten 500 Jahre sind dein, ich würde die nehmen, ohne drüber nachzudenken.
Oh, aber hi, es kann halt auch so, es kann halt auch richtig scheiße sein, was da kommt, ne?
Es kann also, aber halt auch richtig gut sein, ne?
Also, stell dir vor, Klimawandel kommt, die Erde wird unbewohnbar.
Und ich bin dann allein.
Außer dir, du hast noch 400 Jahre.
Ich habe noch 480
Jahre. Und cool. Habe ich auch letztes Mal drüber nachgedacht. Ewiges Leben und die Welt explodiert einfach, weil die Sonne zur Supernova wird. Die Erde verbrennt. Unendliche Schmerzen, weil du lebst halt endlos. Uncool.
Ja, okay, klar. Wenn du dann alleine auf deinem Floß auf der überfluteten Welt so La Paloma, oh hey. Ja, das wird dann, glaube ich, auch irgendwann sehr langweilig.
Ja.
So Robinson-mäßig. Aber vielleicht wird es auch geil und futuristisch und richtig gut und keine Ahnung was. Kann doch sein.
Ja.
Unwahrscheinlich, aber kann doch sein.
Also ich finde schon okay. Irgendwann, dass irgendwann mal vorbei ist, finde ich schon okay. Also nicht jetzt und so, aber ich würde halt gerne auf mein Leben irgendwann zurückblicken und sagen, Mensch, ich habe nicht alles geschafft, aber ich habe sehr, sehr viel erreicht, was ich mir vorgenommen habe und bin sehr glücklich. Werde ich nicht machen. Wahrscheinlich werde ich sagen, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr. Das ist die realistische Variante, die ich im Krankenhaus gesehen habe. Aber trotzdem träume ich immer davon, dass ich sage, ach guck mal, ich habe einen Film beim BVB gemacht. Wir haben mit Nicole eine Menge erreicht. Irgendwie, ich habe so viele Sachen angeschoben. Das wäre schon schön.
Das wäre es. Und man muss abgehen mit einem klugen Satz.
Das hat Goethe nicht gesagt. Mehr Licht.
Mehr Licht. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die geheime Botschaft war.
Ich weiß es nicht. Also was ist so, vor allem, ich habe mal gehört, dass der war wohl Hesse, dass jemand hessisch gar gesagt hat, mehr Licht dir so schlecht, wollte er eigentlich sagen. Also im Sinne von, man liegt ja so schlecht. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe gelesen, Einstein hat seine letzten Worte auf Deutsch gesagt, an eine Krankenschwester, die kein Deutsch versteht. Wir werden nie wissen, was Einsteins letzte Worte waren.
Ach, ernsthaft?
Ja. Also, keine Ahnung, ich war nicht dabei, aber das habe ich gelesen. Fand ich ganz interessant, dass er seine letzten Worte auf Deutsch auf dem Sterbebett an eine Krankenschwester, die kein Deutsch sprach.
Die letzten Worte von, ich weiß nicht, ob es die letzten waren, oder die sag mal, vorletzten Worte von Stan Laurel, waren ja tatsächlich, er ist nie Ski gefahren und er mochte Skifahren nie, aber er würde jetzt lieber Skifahren als sterben. Das fand ich auch schon. Und er hat gesagt, wenn einer auf meiner Beerdigung weint, mit dem spreche ich kein Wort mehr. Dass ich wirklich einen wirklich unfassbar guten Satz für einen Comedian finde, um zu sterben.
Auf jeden Fall.
Bin sowieso großer Stan Laurel-Fan, weil er einfach so ein kluger Kopf war und so viel
Humor hatte. Für alle, die nicht wissen, wer Stan Laurel ist, das ist doof aus Dick und Doof, ne?
Genau, oder es ist Laurel aus Laurel und Hardy, wie ich es ja im Englischen halte. Ja. Das ist super übrigens, ich habe mal versucht, eine Biografie über die zu finden. Es gibt, glaube ich, nur eine auf Englisch, dazu ist mein Englisch zu schlecht. Wenn jemand von euch eine coole Stan und Ollie Biografie hat oder Laurel und Hardy und gibt mir einen Tipp, weil ich sehr, sehr, sehr auf Biografien von Leuten stehe, die so gute Sachen erreicht haben.
Das ist auch echt krass. Das waren auch so krasse Giganten, deren Comedy hauptsächlich darin bestand, dass sie beide scheitern die ganze Zeit. Und das finde ich einfach so, ich mag das deswegen so gerne. Ich bin, bevor ich das beruflich gemacht habe, was wir jetzt machen, fand ich Dick und Doof völlig blöd. Weil ich mir dachte so, oh, Slapstick-Comedy geht gar nicht. Und heute verstehe ich aber total, was die machen. Also die gehen ja, die stellen sich quasi par excellence für alle, die ziemlich häufig irgendwie Mist bauen hin. Und man kann sich irgendwo in irgendwas, kann man sich bei denen ja immer wiederfinden. Und sind nur am Scheitern und verhalten sich nur dusselig. Und das finden Leute dann richtig witzig, weil man da am meisten andocken kann.
Ne? Ja, das ist ja auch spannend. Leute sehen ja auch gerne andere scheitern, damit es hat so eine kathartische Wirkung, um jetzt mal so ganz groß zu kommen irgendwie. Und so funktioniert ja auch griechische Tragödie, dass es irgendwie quasi für dich passiert etwas so, ne? Also in Stellvertretung, pars pro toto, es stirbt der andere halt oder fällt auf die Nase. So funktioniert der Donald Duck, so funktioniert der irgendwie Charlie Chaplin auch. Ganz viel, so funktionieren ja ganz viele Sachen. So funktioniert ja auch deine Comedy, wenn man ehrlich ist. Du sagst viele Sachen, die Leute zu Hause denken und fühlen und sich oft gar nicht auszudrücken sagen. Das ist ja ganz oft so, dass man hinterher hört, dass Leute sagen nach der Show von dir so, ach, die hat das gesagt, was ich schon immer so gedacht habe, oder ja. die ist so wie ich, oder und was man dann natürlich meint, ist so, dass man das verbalisiert, was man selber im Kopf hat, und das ist ja auch schön, weil man ja ganz oft Sachen im Kopf hat, wo man weiß, wie es sich anfühlt, aber es nicht schafft, das zu verbalisieren. Und wenn das dann jemand schafft, das in Worte zu fassen, also Liebeskummer zum Beispiel, ne? Also wenn einer schafft, Liebeskummer in ein Gedicht zu packen, dann denkt man so, ach, das sind so meine Gefühle, das schafft der oder die. Und das ist es halt immer, dass man etwas schafft, stellvertretend eine Stimme für etwas zu sein. Und ich glaube, das macht einen großen Künstler, Künstlerin aus.
Das glaube ich auch. Also natürlich hast du einen Bonus gerade bei Bühne, wenn du etwas in Worte packen kannst. Das ist ja auch die Kunst bei Comedy. Und die Sache, wie funktioniert ein Gag, ist ja nicht, es gibt ja nicht das eine Geheimrezept für einen guten Gag. Aber was er immer haben muss, ist sehr, sehr viel Wahrheit. Und ich glaube, dass in meinem Fall haben wir ja einmal dieses Bösartige und dann das sehr Emotionale, wo Leute dann halt bei beidem halt haben, so, ach so, endlich sagt's mal jemand. Das ist ja die Aufgabe des Comedians, ist es ja eigentlich, Dinge zu sagen, bei denen sich viele Menschen nicht trauen, das zu sagen, weil sie es aber denken und denken, ich sag das lieber nicht. Wer weiß, was die Leute denken. Genau. Das hast du auf der Bühne ja nicht, weil mir doch egal, was die Leute denken.
Genau, und deswegen denke ich, dass Menschen einfach gerne in Kulturveranstaltungen gehen, Bücher lesen, weil etwas jemand für sie stellvertretend verbalisieren kann, oder kann ja in Pantomime sein, auch in andere Ausdrucksformen übertragen. Und das ist halt letztendlich das, was Kunst ausmacht. Also du stehst ja auch, wenn du vor einem Gemälde stehst, also Banksy zum Beispiel so, ne? Das ist ja auch immer das Gefühl, bei Banksy hat man immer das Gefühl, man versteht nicht jedes Kunstwerk, aber du hast so ein Gefühl dafür, was er so aussagt, so, ne? Das Mädchen mit dem Luftballon oder so, das löst ja was aus bei Menschen.
Genau, Banksy macht hauptsächlich Kunst auf Fassaden. Also so und auch so ein bisschen Guerilla-mäßig, ne? Also der
genau, und das weiß ja auch keiner, wer Banksy ist. Irgendwie gibt's ja auch verschiedene. Wenn ihr Banksy nicht kennt, dann googelt mal bitte und guckt mal.
Ihr werdet
mal
überrascht sein, dass ihr ihn kennt. Also
genau.
Ihr werdet auf jeden Fall mindestens eine Sache von ihm kennen, nämlich das Mädchen mit dem Luftballon. Das Bild kennt auf jeden Fall jeder, auch noch so ein paar andere.
Genau, wobei es lustig ist, dass man immer davon ausgeht, dass Banksy ein Mann ist, ne? Banksy könnte ja auch genau so eine Frau sein.
Ja, lustig, das stimmt. Das habe ich übrigens genau das auch gerade gedacht. Aber ich glaube, es liegt zum einen an dem Namen und dann an dieser Guerilla-Art, aber...
Genau, aber es ist so, also ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Verdächtigungen. Ich glaube, einer von Arrested Development, weiß ich gar nicht, nee, von irgendeiner Band, ein DJ, der ist in Verdacht, und noch irgendein anderer. Also es sind auch zwei Männer in Verdacht. Aber tatsächlich ist das, finde ich, sagt das ganz viel über die Gesellschaft, dass man sofort davon ausgeht, der Banksy. So,
ja.
Als könnte es keine Frau sein oder eine Künstlergemeinschaft aus drei Leuten, weißt du, zwei Frauen und ein Mann.
Das ist aber auch so ein Automatismus. Ich habe das auch. Ich habe letztens ein Buch gelesen, so ein ganz knallharter Psychothriller, dessen Hauptfigur eine Frau ist und wahnsinnig gut beschriebene Charaktere und so. Und ich dachte so, ja, okay, wie heißt die Autorin? Und habe mir das dann durchgelesen und die Autorin ist halt ein Kerl. Mhm. Und ich so, ach was. Ich bin auch bei Stephen King immer wieder überrascht, wenn der es dann schafft, irgendwie weibliche Charaktere bis ins kleinste Detail so wahnsinnig gut zu beschreiben. Und ich mich dann teilweise selbst dabei ertappe und denke so, ach, und das, obwohl er ein Mann ist? Und mich dann immer so emotional selber ohrfeigen muss, weil ich denke so, oh Gott, wieso? Weißt du, also ich übernehme ja auch irgendwelche Stereotypen in andere Geschlechterrichtungen auf Bühne und so und seziere die Thematik und mache mir keine Gedanken darüber, ob das geht, weil ich habe ja keinen Penis. Weißt du, das ist völlig merkwürdig. Ja. Aber man tappt richtig gut rein in diese Falle. Ich auf jeden Fall.
Ja, wenn man halt gut beobachten kann, dann ist es, glaube ich, egal, ob man Mann oder Frau ist. So, ne? Also.
Ja, weil es dieses, das haben, was wir am Anfang schon hatten, dieses typisch männlich und typisch weiblich, ist halt ganz selten in irgendeinem Fall wirklich, dass es wirklich sowas gibt, wo man sagt, das ist aber sehr typisch männlich und sehr typisch weiblich.
Ja.
Also gibt es ein paar Sachen, gibt es da bestimmt.
Ja.
Aber
also ich glaube, es hilft halt einfach, wenn du in der Lage bist, Sachen zu sezieren und Dinge, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, Elemente, die also oder Sachen, die ich sehe und erlebe, in Elemente klein zu brechen, sondern ich weiß dann, da kommt einer rein und der macht das und es ist ja lustig und ich weiß sofort, ist es lustig oder nicht und es ist total gut, aber ich bin überhaupt nicht in der Lage zu sagen, warum ist das lustig, also das zu dekonstruieren, so weil es ist lustig, weil der oder die ist ganz anders als eigentlich oder die übertreibt das hier an dieser und jener Stelle und das finde ich schon,
Das mache ich ja ständig.
Genau, weil du das kannst, deswegen bist du auch auf der Bühne, weil ich bin in der Lage zu sagen, okay, das ist eine gute Kunst, da habe ich so ein Bauchgefühl für, dass das funktioniert oder der oder die funktioniert gut und das ist gute Kunst, auch wenn ich das nicht mag. Mhm. Aber ich bin überhaupt nicht in der Lage, das zu dekonstruieren und zu sagen, ach, deswegen ist das gute Kunst, weil der dieses und jenes eigentlich übersteigert und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr schade, weil ich das gerne hätte, aber gut, dafür kann ich andere Sachen.
Ja Gott, man kann das ja nicht alles können.
Sind also wir wieder beim Staubsauger und meiner Frau.
Und zack, sind wir wieder bei Frauen.
Ich glaube, ich kriege übrigens Ärger, weil ich gesagt habe, meine Frau kann keine Geschichten erzählen.
Ach, aber deine Frau weiß, dass sie keine Geschichten erzählen kann.
Ja, aber sie ist dann schon immer sauer, wenn ich das so sagte. Irgendwie so,
Das ist ja auch kein nettes Kompliment.
Nee, das war auch nicht als nettes Kompliment gemeint. Ich liebe meine Frau sehr. Die ist ein toller Mensch in ganz vielen Sachen. Ist halt nur kein Geschichtenerzähler.
Wie du gerade versuchst, den Haussegen irgendwie wieder gerade zurück.
Nee, und ihn dadurch aber noch schiefer mache. Ja, also ich so
immer noch weiter rein.
Marke gräbt sein eigenes Grab. Aber es klingt, als wenn meine Frau mit dem Nudelholster steht, ist überhaupt nicht eine ganz tolle, fantastische, sehr gleichberechtigte Ehe.
Es wird nicht besser. Ach so, ich dachte, jetzt kommt wieder Frau.
Leider, das ist eine sehr gleichberechtigte Ehe, weil ich auch in meiner Männlichkeit irgendwie, wie gesagt, auch überhaupt nicht struggle.
Du bist auch ein sehr emanzipierter Mann. Ich finde das immer ganz spannend. Wir haben ja häufig dadurch, dass du natürlich der Manager einer weiblichen Künstlerin bist, was für uns völlig egal ist, aber durchaus mal Thema ist zwischendrin. Du bist ja so, also alle, die Marc optisch nicht kennen, du bist halt groß, übergewichtig, bärtig, du bist halt schon so ein Kerl. Und hast aber ganz, ganz starken emanzipatorischen Drive. Also gerade auch, was so Themen angeht wie Periode beispielsweise. Wie häufig wir damit schon angeeckt sind, weil es ein Thema auf der Bühne ist, weil es Thema für Radiocomedy mal war und so. Und dass du immer so, mach doch mal was zum Thema Periode. Das ist sehr wichtig und es ist auch sehr gut. Immer, Digi, was hast du denn immer mit dem Periodenthema? Aber das ist ganz spannend. So, du bist so auch so völlig nicht selbstreferenziell, uneigennützig, feministisch, was das angeht, weil so, ja, ist halt ein Frauenthema, ne, machen wir mal.
Genau, ja, und ich bin aber auch gleichzeitig nicht so, ich struggle halt auch nicht mit meiner Männlichkeit, also ich denke halt nicht, oh Gott, ich komme mit meiner Männerrolle gar nicht klar, also ich bin halt sehr bewusst Mann, so, und ich wollte auch nie was anderes sein und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und bin auch meiner eigenen toxischen Elementen, die man als Mann immer auch hat, sehr bewusst so komme da auch immer besser mit klar. Ich habe letztens hatte eine kurze Auseinandersetzung mit meiner Frau, wo ich halt dachte, ach, ey, das ist echt doof, das war von mir einfach, weil ne, mich hat was überfordert, wo ich halt inzwischen sage, ey, es tut mir leid und das war nicht und auch gar nicht so versucht habe, jetzt so, nein, du bist ja auch, sondern einfach gesagt, okay, das war halt von mir doof, es tut mir leid, entschuldige, verstehe, dass du sauer bist, aber da habe ich mich einfach scheiße verhalten. Ich gehe dann aber auch nicht in Sack und Asche, weil ich ein Mann bin. So. Also ich,
warum denn auch?
Ja, das ist so. Ja, es ist ja inzwischen so, ich habe das Gefühl, dass ganz viele, auch junge Männer, mit ihrer Männerrolle total kämpfen und so dann aber wie sagt man das, sehr, sehr, sehr weich sind, wo ich mir denke, so vielleicht ist das auch nicht immer die Lösung. Jetzt bewegen wir uns auf sehr vermintem Terrain.
Jetzt ist das Eis gerade ganz dünn.
Ganz dünn das Eis, aber noch bin ich nicht eingebrochen. Also ich finde, man muss als Mann kein Lappen sein. So.
Nee, vor allen Dingen nicht, um dann etwas besser zu machen, was vorher schief läuft. Also die Antwort auf toxisches maskulines Verhalten ist ja nicht lappiges maskulines Verhalten.
Genau.
So, sondern das ist ja einfach ein Selbstverständnis von Männern. Das, was Frauen ja auch für sich beanspruchen, ein Selbstverständnis von Weiblichkeit und ein emanzipatorisches, eine gleichberechtigte Welt. So, genau. Und das ist, da musst du, glaube ich, nicht weicher werden, um das auszugleichen, wenn du weißt, was ich meine.
Und Frauen stehen auch nicht auf Lappen. Das ist halt auch so ein Ding. Also, ne, das ist so, man will halt schon auch einen Mann haben, der sich irgendwie seiner Rolle sehr bewusst ist. Also nicht generell, ist bei jeder Frau auch anders. Aber ich glaube, wenn man einfach sich bewusst durchs Leben schreitet, egal ob als Mann oder als Frau, ist es halt gut. Und du hast auf der einen Seite so toxische Männer, die überhaupt nicht bewusst durchs Leben schreiten, die einfach, sobald eine Frau irgendwas kann, sich in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen.
Was affig ist, ja.
So, also, oh Gott, schlimm, übel hier. Und also die dann so Hate-Kommentare und auf Facebook oder so schreiben. Und dann hast du so Leute, die so Dauer entschuldigen, weil sie ein Mann sind. Und beides ist halt nicht cool. Ich glaube, man sollte einfach davon ausgehen, dass man als Mann Sachen macht, die cool sind, manche, die nicht cool sind, und sich ganz bewusst mit seiner Rolle auseinandersetzen. Aber gut, ich habe auch 50 Jahre gebraucht, um das einigermaßen für mich klarzukriegen. Also das ist.
Und es ist auch, es ist natürlich auch ein schwieriges Terrain, weil auf der einen Seite hast du so dieses momentan so eine komische Bewegung teilweise, dass du das Gefühl hast, alles an Mannsein ist scheinbar schlecht, wo ich denke, so, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Und wenn das dann von Frauen ausgeht, ist das übrigens toxischer Feminismus. Also Feminismus ist ja eigentlich nicht dazu da, um den Mann schlecht zu reden, sondern eigentlich ist Feminismus bedeutet die Gleichstellung der Frau und Emanzipation der Frau. So. Und wenn das so in so eine Richtung geht, dass alles an Mann ist, ist schlecht, denke ich auch so, ob jetzt alle Frauen nicht auf Lappen stehen, wie du sie nennst, weiß ich nicht. Ich kenne einige, bei denen das anders ist.
Okay.
Gerade Frauen, die sehr viel schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben, neigen dann eher dazu, sich irgendwann einen Typen zu suchen, der relativ soft ist. Ich bin aber, ich persönlich als Frau bin ganz bei dir, ich stehe auch eher auf den Bad-Boy-Typen. Das ist auch nicht gut übrigens.
Also bevor, das kann ich auch nachvollziehen, ist natürlich auch klar, ich bin jetzt auch meine Blase und Lappen, ist, das möchte ich jetzt mal entschuldigen, das sollte jetzt auch nicht abwertend sein, wenn man als Mann eher weicher ist, ist das natürlich völlig okay, muss auch jeder selber wissen.
Das muss ja jeder selber wissen,
wer das Bühnenprogramm gesehen hat schon, der wird wissen,
worum
es geht. Bühnenprogramm geht ja auch demnächst wieder los. Wir sind ja morgen in Bünde auf der Bühne. Hurra, hurra. Also eher du als ich.
Ich brauche mal so einen Jingle. Ich muss ding, 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 ding. Marc macht Werbung.
Nein, ich mache überhaupt keine Werbung. Du bist morgen in Bünde oder je nachdem, wer den Podcast hört, wenn den Freitag heute in Bünde oder du wirst, Futur 2, du wirst in Bünde auf der Bühne gewesen sein.
So super. Wir müssen öfter Futur 2 nutzen.
Ja, es ist Futur 2 ist einfach the shit. Und
sag mal, wann Berlin ist. Ich möchte, dass Berlin die Hütte voll wird. Wann ist Berlin?
Irgendwann im November. Ich glaube, am 5. November oder sowas ist Berlin. Guckt mal auf nicole-jäger.de, da in der Ticketsektion. Irgendwann im November ist in Berlin in den Wühlmäusen und da trittst du auf und dann haben wir noch eine Veranstaltung in Oldenburg dieses Jahr und noch eine Lesung, ganz, ganz spannend, eine Lesung im Schmidt-Theater, wo es um Unkaputtbar geht. Also alle diejenigen, die Unkaputtbar auch mal quasi live und in Farbe erleben wollen. Und
auch das wird sehr unterhaltsam.
Ja, das wird sehr unterhaltsam. Ich glaube, das wird, glaube ich, wirklich was sehr Kathartisches, weil es einfach zu dem Thema wenig Lesungen gibt, die dann nicht so, die auch einen befreienden Charakter haben werden. Also 13.12. im Schmidt, da würde ich euch wirklich sehr raten, weil so viele Lesungen wird es überhaupt nicht geben. Stand jetzt gibt es halt erstmal nur die. Deswegen kauft euch da auf jeden Fall ein Ticket. Und ansonsten sind die meisten Geschichten, gehen halt nächstes Jahr erst wieder auf die Bühne. Und auch da glaube ich, dass man sich jetzt schon Tickets holen kann, weil da wird jetzt auch sich nicht mehr viel verschieben. Also da gehe ich von aus, dass auch Corona nicht mehr viel macht.
Ja.
Klopf auf Holz und so. Aber ich glaube, die Geschichte ist jetzt durch.
Wir werden für die Tour allerdings auch noch ein bisschen trommeln, ne? Also ja, ja. Da kommt noch Werbung und all so ein Shit.
Genau, aber da ihr das ja jetzt hier schon hört, könnt ihr jetzt schon Tickets kaufen.
Gibt's irgendwas, das du retrospektiv jetzt mit deinen gnadenlos weisen 51, 52 Jahren bereust, wo du denkst, nee, das, hätte ich das mal anders gemacht?
Eigentlich nicht, weil klingt jetzt auch wieder wie so ein Abreißkalender, aber du kannst es ja nicht ändern und aus jeder Scheiße kannst du ja irgendwas auch rausziehen. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste wirklich nichts, weil ich auch so nicht ticke. Also ich erlebe Niederlagen immer relativ schmerzhaft, aber stehe dann immer auch daraus wieder auf und ziehe was. Und alles, was passiert ist, hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, ich glaube auch wirklich, dass man das Leben nicht bereuen sollte, weil du kannst es nicht ändern.
Ja, und du verstehst es halt erst rückwärts, ne? Ich habe das auch, weil immer im Zuge meines 39 Jahre alten, bald bin ich tot, Ding, habe ich halt auch dieses, dass ich denke, ach, hättest du mal, und dann denke ich drüber nach und denke, nee, hätte ich, dann wären wir heute nicht hier. Dann gäbe es diesen Podcast nicht, dann würde ich das nicht machen. Also angefangen vom Unfall über Übergewicht, diese Kackbeziehung da, wäre das alles nicht, also es hätte Unkaputtbar nicht gegeben, was ich echt sehr, sehr schade gefunden hätte, jetzt nicht nur als Buch, und das ist auch keine Werbung in dem Fall, sondern für mich. Dieses Buch hat mich ja emotional und auch im künstlerischen Sinne so viel weitergebracht und hat mir so viel gegeben, und auch uns in der Arbeit hat das so viel gegeben, auch zwischenmenschlich, auch diese das durchzumachen, war natürlich nicht geil, aber retrospektiv ist daraus, da entsteht viel Gutes draus und viel Wichtiges auch, und das
genau, und ich kann mir auch vorstellen, dass es Sachen gibt, die man nicht so richtig cool findet, also wenn man jetzt mal, keine Ahnung, aus Versehen mal einen Kopf in Liter Benzin taucht und den anzündet, weil man das für eine schlaue Idee, wird es, glaube ich, ist schwierig, dass man dann im Nachhinein sagt, ach, das war eine schlaue Idee, ich bin zwar völlig verbrannt, aber das hat mich ja auch geprägt, aber auch das weiß man natürlich nicht. Hat
mich ja auch ein bisschen weitergebracht.
Aber also so gesehen, ist glaube ich schon immer, es gibt auch Sachen, die also, oder keine Ahnung, wenn man jetzt, um mal ganz schlimme Sachen zu sagen, wenn man aus Versehen sein Kind überfährt oder so, ne, es gibt ja immer wieder so Eltern, die ihre immer in der Zeitung, also wo Leute sagen, ey, der hat sein Kind überfahren in der Garage oder so, wo ich denke, da ziehst du dann auch nichts mehr Positives raus. Also das ist dann einfach, da bist du den Rest deines Lebens einfach gefickt. Entschuldigung, das ist so, das ist dann einfach scheiße. So, aber ich glaube, dass man aus 99,5% aller Sachen sehr viel Positives rausziehen kann.
Okay.
Ja.
Ja, dann können wir jetzt dann auch langsam los nach Köln, nachdem wir die wichtigen Fragen beantwortet haben.
Genau, und wenn ihr diesen Podcast hört, dann werden wir eine gute Produktion gehabt haben.
Auf jeden Fall, wir werden eine mega gute Produktion gehabt haben. Wir werden einen 18-Stunden-Tag hinter uns gehabt haben. Und ich darf ja am nächsten Tag, habe ich meinem Kalender entnommen, auch gleich wieder früh aufstehen.
Richtig, weil wir Termine gehabt haben werden.
Wir werden Termine gehabt haben.
Ja. Aber dann wirst du, wenn ihr diesen Podcast erst am Freitag hört, dann wirst du einen Tag frei gehabt haben.
Das stimmt, aber vor allen Dingen werde ich die nächsten 2 Tage morgens sehr viel Kaffee gehabt haben, wenn man das erst donnerstags hört. Und das ist deine Verantwortung.
Ich werde Kaffee, aus Eigeninteresse werde ich dir sehr viel Kaffee morgens in den Schlund schütten.
Aus Eigeninteresse, das ist tatsächlich sehr, sehr süß. Marc klopft dann morgens am, es gibt eine verabredete Zeit abends, da fragt er mal, wann soll ich Kaffee bringen? Und dann ist er auch pünktlich an der Tür, klopft an. Ich mache dann immer mit so einem, ich bin noch kein Mensch, ich habe mein Menschenkostüm noch nicht an, Gesichtsausdruck, die Tür auf, er reicht Kaffee rein, Tür geht wieder zu, kein Wort wird gesprochen. Das ist super. Wenn man sich mal fragen sollte, was machen Manager eigentlich beruflich? Kaffee bringen ist ein sehr wichtiger, nicht zu unterschätzender Faktor. Alle denken so, ja, das ist jetzt Bullshit, aber es ist wichtig. Ja.
Und wir haben da natürlich wieder mit Frühstück gebucht und
weil ich ja so häufig frühstücke.
Genau, und es ist, ich weiß gar nicht, wenn die Zeit, ich muss nochmal gucken, wann du zur Maske am Mittwoch sein musst, aber ich glaube, am Mittwoch werde selbst ich nicht schaffen, weil normalerweise so, ich stehe super Dienstag. Früh auf, um zu Dienstag, um zu frühstücken wenigstens, weil ich einfach so ein Frühstücksfreak bin und werde dann dir einen Kaffee gebracht haben. Und aber ich glaube, Dienstag ist so früh, dass ich nicht mal gefrühstückt werde haben.
Nee, ich glaube, Maske ist entweder 6.45 Uhr oder 7.15 Uhr. Oder
ja, also das ist absurd das früh. Und Frühstück gibt es, glaube ich, erst ab 6 oder 6.30 Uhr oder irgendwie sowas. Also da werden wir Hunger gehabt haben.
Da werden wir. Nee, ich habe nämlich vorgesorgt. Ich habe Bananen gekauft, Studentenfutter und mitnehmbares Müsli und Sojamilch in meinem Fall, weil ich keine normale Milch trinke. Hier ist es voll der healthy shit ist hier am Start mit Selfcare und so. Was ich auch nicht frühstücken werde, weil ich um die Uhrzeit einfach noch überhaupt gar nichts runterbekomme. Aber immerhin haben wir vorgesorgt.
Ja, das ist gut.
Hammerhart. Dieser Glamour, dieser Glanz.
Dieser Glanz.
Dieses wahnsinnige Catering, diese lauwarme Banane,
die man mitnimmt. Es wird eine sehr schöne Produktion
gewesen sein.
Ja. Hoffentlich, weil ansonsten, wenn du diesen Podcast erst im Jahr 2025 oder so im Rahmen eines irgendwie Best of Outtakes oder was auch immer hört, dann war es eine nicht so gute Produktion.
Ja, oder wir sind halt nicht heil angekommen. Was wir jetzt tun werden, und das nicht, weil wir eine Motorhaube öffnen werden, sondern weil wir uns eine Tankstelle rausgesucht haben, bei der Menschen arbeiten, die das machen.
Genau, weil es ist auch, aber auch so, weil ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, an Tankstellen, also mir die Finger schmutzig zu machen. Ernsthaft, ich so eine Motorhaube aufmachen, macht ja die Finger schmutzig und danach bist du halt immer so, nee.
Ich finde es gnadenlos unterschätzt übrigens, dieser Tankstellen-Service. Könnten wir den mal bitte wieder einführen? Also total. Hier Tankstellen in Deutschland, könntet ihr bitte mal wieder Tankservice einstellen? Ich finde das super. Ich möchte ranfahren an so eine Tankstelle, dann meinen Wagen vor so eine Zapfsäule stecken und dann kommt da ein kompetenter Mensch, Mann oder Frau, mir egal, gerne auch divers, völlig bums, oder interessierter Affe oder ein Hund oder eine Maus, Ist mir jetzt egal.
Roboter.
Zum Beispiel. Oh ja. Und kümmert sich. Tankt das, was man tanken muss, füllt nochmal Wischwasser nach, fährt den auch nochmal durch die Waschstraße, damit das Ding so glitzi-blitzi ist und so. Saugt den nochmal aus und dann geht's weiter.
Sehr schön. Und dann werden wir heute unsere neue Tankkarte ausprobieren.
Wir haben ja dank dir haben wir jetzt eine Tankkarte.
Ja, weil ich nämlich sehr schlau bin und der Manager bin. Und
echt so, der Manager
bin. Ich bin der Manager. Ja. Und habe ich eine Tankkarte, damit man nicht immer diese ekelhaften irgendwie Belege sammeln muss. Und
das, ekelhaft.
Es nervt halt so. Und so
Belege, halt alle, widerlich.
Alle 14 Tage kriegst du halt eine Rechnung und dann wird das abgebucht und gut ist. Und das werden wir getankt haben.
Wir werden getankt haben. Wir werden jetzt, wenn das hier rauskommt, dieser Podcast, dann werden wir den aufgenommen haben und ich werde gleich die Aufnahme gestoppt haben.
Oh, schwierig wird, werden wir die ja gleich noch eingestellt haben, wenn wir dann unterwegs versterben mit einem Unfall und dann wird das erst am Donnerstag hochgeladen, werden wir nicht mehr gelebt haben.
Was möchtest du der Menschheit denn noch sagen für den Fall, dass du uns jetzt gegen einen Baum semmelst
mit der Karre? Es war sehr schön mit euch, Nicole. Es war wäre sehr, sehr schön mit dir gemeinsam diese Karriere bis zu diesem Schritt erlebt gehabt zu haben.
Es wird sehr schön, diese Karriere gemeinsam an einen Brückenpfeiler beendet zu haben. Oder was sagst du gerade?
Ja, das ist. Aber immerhin sind wir so weit gekommen, dass wir dann
immerhin.
Nein, und ich glaube, ich möchte nichts sagen, weil wir noch überleben werden.
Das glaube ich auch.
Also, aber ich sage jetzt erstmal Tschüss, weil ich bin ja nur die Stellvertretung und man weiß ja nicht, ob Felina wieder aus dem Knast kommt.
So die Winde wollen, beißt sie sich gerade einen Tunnel durchs Mauerwerk. Ja. Und dann müsste sie demnächst wieder hier sein.
Vielleicht werde ich ab und zu nochmal dazukommen. Also
ich schätze mal schon, weil die Reaktionen auf den Podcast mit dir waren überragend, möchte man meinen. Also vor allen Dingen haben alle gesagt, was für eine wahnsinnig schöne Stimme du hast und wie unglaublich sympathisch du bist. Und
ich habe aber auch eine schöne Stimme, ich weiß es ja auch selber. Ich kann nur nicht sprechen.
Und ich bin so bescheiden.
Ich bin so bescheiden, das ist mein zweiter Vorname. Ich kann halt leider nur nicht sprechen. Das ist, also ich habe keine Sprachausbildung. Es war letztens mal eine Produktion, wie kannst du das nicht sprechen, Marc? Und ich meine, du hast so eine schöne Stimme. Meine ich, ja, ich bin nicht unbescheiden und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe schon eine schöne Stimme, ich kann nur nicht sprechen. Das bringt uns nicht weiter. So, und aber ja, ich habe doch durchaus, habe ich beim letzten Podcast hören auch gedacht, auch die Stimme ist okay.
Hättest du denn Lust, nochmal mit am Start zu sein?
Ach, wenn du mich so fragst, Nicole.
Ja, wenn du meinen Namen nicht auf dem I betonst, dann frage ich dich auch irgendwann tatsächlich gern nochmal. Das machen Menschen bei den Nicole. Ich finde es ganz schlimm.
Nicole.
Ja, Nicole einfach.
Nicole. Ja, Nicole.
Gut, dann bist du bestimmt nochmal mit am Start. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank fürs Einspringen für Felina.
Sehr gerne. Irgendwie, was ist da, ne?
Also sollte sie es nicht aus...
Knastbrüder halten zusammen.
sollte der Knastbruder Felina es nicht rechtzeitig schaffen, dann bist du nochmal mit dabei. Ansonsten später irgendwann mal. Ponyo von Mittelfinger erscheint immer donnerstags. Ihr könnt ihn da hören, wo ihr Podcasts hört, natürlich. Nächste Woche geht's weiter mit Felina, da wo Marc gerade sitzt.
Und Tickets könnt ihr kaufen auf nicole-jäger.de.
Ding, 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 ding. Das war ihre Werbeeinspielung. Wir wünschen euch eine super Restwoche. Und wenn ihr das erst nächste Woche hört, dann wünschen wir euch ein super schönes Wochenende gehabt zu haben.
Sehr gut.
Super. Bis nächste Woche.
Macht mehr Futur 2 in euer Leben.
Unbedingt. Tickets kaufen und mehr Futur 2 machen. Tschüss.
Ciao.